Kunst ist für mich ein Problemzusammenhang, wie es Adorno nannte. Das heißt, Kunst ist für mich eine Sache, die mir Probleme macht, die aber auch selbst problematisch ist.
Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
Keine Kunst ohne Kritik. Ein Satz, den man provokant finden kann oder befreiend.
Für Isabel Graf ist er jedoch essentiell. Denn Kunst braucht Reibung, Kontext und Sprache. Nicht nur Bewunderung und Marktpreise.
Geboren 1962 in Hamburg, studierte Graf Politikwissenschaften in Paris und arbeitete zunächst als Redakteurin für das Kunstmagazin Wolkenkratzer. 1990 gründete sie gemeinsam mit Stefan Germer die Zeitschrift Texte zur Kunst, die bis heute als eine der wichtigsten Plattformen für kritische Kunstreflexionen gilt.
Seit 2002 lehrt sie als Professorin für Kunsttheorie und Kunstgeschichte an der Städelschule in Frankfurt am Main. Dort gründete sie auch 2003 gemeinsam mit Daniel Birnbaum das Institut für Kunstkritik, das sich mit der Praxis der Kunstkritik und ihren interdisziplinären Bezügen beschäftigt.
Wir, das sind Sascha Worch und Andreas Maurer, haben mit Isabel Graf via Zoom gesprochen. Über die Kraft der Kritik, Marktmechanismen, Sammlerinnen-Sammler, die lieber lesen sollten, und über den Moment, in dem sie selbst zur Kunst fand.
Ja, das ist eine lange Geschichte, die ich jetzt kurz machen werde. Ich habe ursprünglich politische Wissenschaften studiert und so erklärt sich vielleicht auch die Tatsache, dass meine Perspektive auf die Kunst immer eine eher politisch-kunstsoziologische war, weil ich sozusagen von außen an die Kunst herangetreten bin. Nur während meines Studiums in Paris wurde ich dann immer vertrauter mit dem dortigen Kunstmilieu der 80er Jahre und fand das interessant und fing dann an, während meines Studiums auch zu schreiben über Kunst für eine deutsche Kunstzeitschrift. Wolkenkratzer Art Journal hieß die. Und habe dann regelmäßig Ausstellungen rezensiert, über Künstlerinnen berichtet, ohne Kunstkritikerin im engeren Sinne zu sein. Aber ich wurde dann sehr schnell als eine solche angesehen. Und dann war es das auch schon. Dann bin ich sozusagen sehr schnell professionell als Kritikerin für den Wolkenkratzer engagiert worden und habe mich immer weiter in dieses Feld vorgearbeitet.
Wenn du sagst, die Kunst hat dich fasziniert, was hat dich an der Kunst eigentlich so angezogen oder was hat dich so zur Kunst vielleicht hingezogen?
Ich glaube, es war eine Mischung aus Milieu und künstlerischen Arbeiten, die man nicht sofort versteht oder auf den Begriff bringen kann. Das Milieu hat mich interessiert, weil es in den späten 80ern, frühen 90ern ein Milieu war, in dem ziemlich herausfordernd diskutiert, analysiert, indem die avancierten Theorien auch des Poststrukturalismus, eine französische philosophische Bewegung der Nachkriegszeit, gelesen wurden. Und das hat mich gereizt, zumal ich den Eindruck hatte, dass man trotzdem recht undogmatisch und frei dort seine Gedanken entfalten kann. Und ich habe da irgendwie einen Platz für mich gesehen. Hinzu kam, dass mich künstlerische Arbeiten immer interessiert haben, vor allen Dingen dann, wenn sie sich mir nicht sofort erschließen, wenn sie nicht auf ein Anliegen oder eine Idee reduzierbar sind, wenn sie in ihre Lebenswirklichkeit ausgreifen und auch vielleicht provozieren und mich vielleicht auch erstmal sauer machen. Das hat mich herausgefordert, auch dafür eine adäquate Sprache zu finden.
Apropos Sprache finden, beziehungsweise du hast vorhin erwähnt, du hast dann in Paris angefangen für den Wolkenkratzer zu schreiben und auch als Kunstkritikerin. Was macht eine Kunstkritikerin? Was ist das Besondere an der Tätigkeit als Kunstkritikerin? Und was unterscheidet das Ganze von jetzt, wie soll ich sagen, einem normalen Journalismus?
Es gibt natürlich unterschiedliche Sorten von Kunstkritik. Es gibt die Kunstkritik, die im Feuilleton stattfindet oder im Radio. Und dann gibt es die Kunstkritik, die in der von mir herausgegebenen Zeitschrift Texte zur Kunst stattfindet, die dann einen eher, ja, akademisch-theoretischen auch methodischen Anspruch hat. Und für mich ist Kunstkritik erst einmal eine Instanz, die im 18. Jahrhundert in Frankreich erfunden wurde, die dazu in der Lage ist, zu unterscheiden zwischen künstlerischen Arbeiten, die der Rede wert sind, und vielleicht anderen, die weniger relevant sind. Und diese Urteile werden idealiter von der Kunstkritik eben auch situativ begründet. Situativ begründet heißt, in einer bestimmten Situation erweist sich eine bestimmte künstlerische Arbeit als relevant. In einer anderen Situation kann es schon wieder ganz anders sein. Und diese Urteile, die Kunstkritikerinnen fällen, diese Unterscheidungen, die sie machen, sind anfechtbar, sind vorläufig, sind immer auch Gegenstand von Auseinandersetzungen und Diskussionen. Für mich ist Kunstkritik auch etwas, ich würde so weit gehen zu sagen, ohne Kunstkritik gibt es keine Kunst. Wir haben jetzt 35-jähriges Jubiläum mit Texte zur Kunst und ich habe dafür einen Slogan entwickelt, der heißt, There is no art without criticism. Es gibt keine Kunst ohne Kritik. Und dass man daran heute erinnern muss, ist natürlich auch bezeichnend, weil es unterschiedliche Segmente innerhalb des Kunstbetriebs gibt, zum Beispiel das Auktionswesen, in denen die Kunstkritik doch massiv marginalisiert wurde in den letzten Jahren und nicht so viel zu sagen hat und zu den dort herrschenden Werturteilen auch nicht so viel beiträgt, was ein Problem ist, weil diese Werturteile dann auch ganz schnell Makulatur sein können, was man an den aktuellen Preisstürzen sieht. Also wenn es keine Kunstkritikerin gibt, die irgendwie begründet, warum ist eine Arbeit der Rede wert? Was steht hier auch historisch auf dem Spiel? Worum geht es hier? Dann ist eigentlich völlig unklar, was das soll mit der Kunst. Von daher denke ich schon, dass Kunstkritik eine Form der Bedeutung produziert, die unerlässlich ist. Heute vielleicht in Zeiten von ansteigendem Faschismus, in Zeichen von Fake News, wichtiger denn je.
Ist es aber vielleicht auch schwerer geworden, gerade zeitgenössische Werke überhaupt einer ästhetischen Kritik, sage ich jetzt mal, zu unterziehen? Weil früher, wie die Kunstkritik begonnen hat, war es ja leichter. Es gab einen Kanon, es gab eine Ausbildung, die haben quasi den Mainstream vorgegeben. So hat unter Anführungszeichen gute Kunst zu sein. Wer innovativ war, ist von dem abgewichen. Das war sichtbar. Wer weniger innovativ war, war auch an dieser Benchmark sozusagen irgendwie auszumachen. Jetzt kommt Kunst von überall her, auch Künstlerinnen und Künstler brauchen nicht explizit eine Ausbildung mehr, an der sie messbar sind. Ist es schwerer geworden, vielleicht zeitgenössische Kunst überhaupt einer wirklichen Kritik zu unterziehen?
Ich würde sagen, ja und nein. Was Sie ansprechen, nämlich auch die Globalisierung, dass man es eben mit ganz unterschiedlichen Produktionen zu tun hat, die aus sehr spezifischen Bedingungen kommen, die man nicht unbedingt kennt. In so einem Fall ist es natürlich schwer, das einzuordnen. Und man muss einfach dann sehr viel arbeiten und sich in die jeweiligen Kontexte einarbeiten. Es ist ja sowieso nicht so, dass eine Arbeit als solitär irgendwo auftaucht und sich dann irgendwie von selbst erklärt, sondern man muss erstmal gucken, innerhalb welchen Feldes ist diese Arbeit entstanden? Worum geht es in dieser und jener Szene? Was steht da auf dem Spiel? Erst wenn man sozusagen künstlerische Arbeiten in ihre jeweiligen Formationen einordnet und einbettet, hat man überhaupt eine Chance zu verstehen, worum es da geht. Das ist sehr viel Arbeit. Das bedeutet, dass man sich sozialwissenschaftlich wirklich rein vertieft in die jeweiligen Bedingungen, dass man sich mit der Rezeptionsgeschichte befasst, dass man guckt, was haben die Künstlerinnen selbst zu Protokoll gegeben, dass man auch die Interaktion zwischen den Akteurinnen genauer beobachtet, dass man auch guckt, in welcher Galerie wird hier ausgestellt, inwiefern gibt eine bestimmte Galerie auch eine kontextuelle Färbung. Diese Arbeit muss gemacht werden. Das ist natürlich viel Arbeit und anstrengend. Aber ich denke, es ist schon durchaus möglich, nach wie vor.
Du bist ja Professorin für Kunsttheorie und Kunstgeschichte am Institut für Kunstkritik an der Staatlichen Hochschule für Bildende Kunst, der Städelschule in Frankfurt am Main. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig abgelesen von meinem Schulzettel. Was lehrt man oder was lernt man am Institut für Kunstkritik?
Also erstmal ist das Institut für Kunstkritik eine Art fiktive Institution, die Daniel Birnbaum und ich gemeinsam im Jahre 2002 gegründet haben, weil wir das Bedürfnis hatten, Kunstkritik zu institutionalisieren, aber eher als Anmaßung. Und dieses Institut veranstaltet vor allem Konferenzen. Konferenzen und aus diesen Konferenzen entstehende Publikationen. Diese Konferenzen, da kann es also zum Beispiel über eine Konferenz vor Jahren hieß, die Macht der Kunstkritik. Da werden dann unterschiedliche Kunsthistorikerinnen, Kunstkritikerinnen eingeladen und es werden Vorträge gehalten, es wird diskutiert und diese Konferenzen werden auch in einer Buchserie, die wir ebenfalls herausgeben, abgedruckt. Es ist nicht so, dass man an der Kunsthochschule, Städelschule jetzt Kunstkritik lernen würde, weil diejenigen, die diese Hochschule besuchen, sind ja bildende Künstlerinnen. Was die aber lernen oder was ich versuche mit ihnen gemeinsam zu erforschen, ist die Frage, wie sprechen wir über unsere künstlerischen Arbeiten? Welche Sprache oder welches Sprachspiel nutzen wir, um über unsere Arbeiten so zu reden, dass es ihnen entspricht? Und so ein Seminar habe ich zum Beispiel schon seit Jahren, das heißt How to Speak About My Art, also ich unterrichte auf Englisch, wo die Künstlerinnen und Künstler dann mit Hilfe von verschiedenen Methoden ihre Arbeiten vorstellen und diskutieren. Und wo wir eben auch die Art der Diskussion, die Art der Sprache, die verwendet wird, besprechen mit Blick darauf, dass wir unbedingt vermeiden wollen, in einen Jargon zu kippen, der den üblichen Pressetexten gleicht. Was ich also versuche zu fördern, ist wirklich eigenwilliges Sprechen, das den Besonderheiten der jeweiligen künstlerischen Arbeiten auch entspricht.
Ich habe gesehen, du hast vor einigen Jahren auch Lehrveranstaltung gehalten, die hieß The Value of Art. Was ist aus deiner Sicht der Wert von Kunst, wenn man das so übersetzen kann?
Ja, ich schreibe auch gerade an einem Buch, das Der Wert der Kunst unter anderen Vorzeichen heißt. Das ist ein Thema, das mich schon lange umtreibt. Ich gucke mir diese Wertform künstlerischer Arbeiten, wie ich es nenne, mit Hilfe der marxistischen Arbeitswerttheorie an. Und ich werde jetzt nicht da in die Details gehen, aber was schon mal ganz wichtig ist am Anfang, ist immer zu sagen, der Wert ist eine soziale Beziehung. Das hat auch Marx immer betont. Der Wert ist nichts, bei Marx sagt, der Ware intrinsisches. Also der Wert ist nichts, was der Ware oder der wahre Kunst eingeschrieben wäre oder etwa im Kunstwerk selber aufzufinden sei, sondern der Wert ist eine Beziehung, die immer wieder neu ausgehandelt wird, eine soziale Beziehung. Das ist ganz wichtig und dann ist es auch noch wichtig, sich klarzumachen, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Werttypen. Jedes Kunstwerk ist in meiner Perspektive aufgespalten zwischen einerseits seinem Symbolwert, wie das Pierre Bourdieu nannte. Das ist also das, was symbolisch auf dem Spiel steht. All das, was für diese Arbeit jemals behauptet wurde, die verschiedenen Ausstellungen, die gemacht wurden. Das alles bildet das symbolische Kapital oder den Symbolwert des Kunstwerks. Und dann gibt es noch den Marktwert, der ausgedrückt wird durch den Preis. Und zwischen diesen beiden Werttypen, also dem Marktwert, Preis und Symbolwert, herrscht auch ein ganz komplexes Wechselverhältnis. Es kann nämlich sein, dass eine Arbeit, die einen hohen Marktwert hat, einen niedrigen Symbolwert hat. Sprich, es gibt künstlerische Arbeiten, die werden auf Auktionen hoch gehandelt, aber Kunsthistorikerinnen, Expertinnen oder andere Künstlerinnen halten davon gar nichts. Umgekehrt gibt es wiederum Arbeiten, die haben einen hohen Symbolwert, zum Beispiel die Arbeiten sogenannter Artists, also Arbeiten von Künstlerinnen, die in der Regel mehr von Kolleginnen geschätzt werden, die haben einen hohen Symbolwert, aber gar keinen Marktwert. Und diese Spannungsverhältnisse interessieren mich.
Und wie geht man das Kunstkritikerin jetzt vor, gemäß dem Fall? Du hast deine Arbeit von einem Artist, die jetzt vielleicht kunsthistorisch total hoch geschätzt wird, aber Markt interessiert sich unter Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, niemand dafür. Was kann die Kunstkritik dann vielleicht leisten? Kann sie Sichtbarkeit erhöhen?
Ich finde es wichtig, dass Kunstkritik und auch Kunstgeschichte sich mit diesen Marktverhältnissen befassen. Und genau darüber sprechen, darüber zum Beispiel, dass es diese zunehmende Diskrepanz gibt zwischen den Werturteilen, wie sie meine Kolleginnen und ich fällen, und dem, was bei Sotheby's oder Christie's gut gefunden wird. Diese Welten haben sich in den letzten 10 Jahren immer mehr voneinander entfernt. Und das zu beschreiben und auch anzuprangern, also diese völlige Machtlosigkeit der Kritik an dieser Stelle, die auch für das Auktionswesen langfristig ein Problem ist, weil die brauchen auch diese symbolische Bedeutung der Kritik, um ihre Werte langfristig abzustützen. Darüber überhaupt einen Diskurs zu starten, daran ist mir gelegen in meiner Form der Kunstkritik. Es gibt leider innerhalb der Kunstkritik und auch der Kunstgeschichte so ein bisschen die Tendenz, Marktverhältnisse so als das böse andere zu betrachten, mit dem man gar nichts zu tun hat. Das halte ich aber für falsch, weil ich glaube, wir sind auch als Kunstkritikerinnen und Historikerinnen Teil dieses Marktes. Wir arbeiten in ihm zu. Wir selber bilden Wert, eher Symbolwert zwar, aber dieser Symbolwert kann sich, und das ist auch oft passieren, eines Tages in Marktwert transformieren. Und dann haben wir dazu beigetragen.
Wir sind ja jetzt ein Kunst-Podcast, der sich dem Thema Sammeln verschrieben hat. Oder insbesondere mit dem Thema Sammeln als roter Faden, das sich so durchzieht. Jetzt sehe ich dort gewisse Punkte zwischen der Kunstkritik, aber eben auch der Tätigkeit in der Galerie, wo es gewisse Parallelen gibt, wo es gewisse Kriterien gibt, auf die man achtet, beziehungsweise die vielleicht auch für Sammler interessant sein könnten. Was würdest du Sammlern für Tipps geben, um halt diesen symbolischen Wert vielleicht und dann ein Gefühl für den symbolischen Wert von Kunstwerken zu erhalten? Eben nicht nur den monetären, sondern eben auch diesen symbolischen Wert.
Also zunächst einmal gebe ich Sammlerinnen grundsätzlich keine Tipps. Aber hier mache ich jetzt natürlich eine Ausnahme. Vor allem mit Blick darauf, dass wir es ja aktuell mit einem, ja, Crash oder zumindest einem Strukturwandel des Kunstmarktes zu tun haben, der unterschiedliche Gründe hat, angefangen von den Zolldrohungen Trumps bis hin zu Kriegen und genereller Unsicherheit. Und das hat dazu geführt, dass viele Sammlerinnen und Sammler, die ich kenne, folgendes Mantra mit sich führen, die sagen regelmäßig, I don't collect in the moment. Ich sammle gerade nicht. Und dann ist meine Antwort immer die zu sagen, jetzt, wo sozusagen der Markt in einer Krise ist, wo die Preise fallen, jetzt ist der beste Zeitpunkt, um eine fantastische Sammlung aufzubauen. Unter, ja, künstlerisch, kunsthistorisch kritischen Gesichtspunkten, eben nicht mit Blick auf Spekulationsgewinne. Dafür ist jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt, weil es gibt keine Wartelisten, man kommt an die Sachen ran, man kriegt einen guten Deal. Also ich kann eigentlich alle nur dazu ermuntern, jetzt anzufangen. Selbst im kleinen Stil.
Und gibt es auch noch was, wo du sagst, wie kann man als Sammler vielleicht sein Auge schärfen? Oder du hast ja auch Tipps für die Künstlerinnen und Künstler, auch für die KunsthistorikerInnen, die sich mit Kunstkritik befassen. Gibt es da vielleicht auch, wie man sich heranarbeiten kann, wie man besseres Auge dafür entwickeln kann, eben ja, Qualität zu erkennen, beziehungsweise eben dort auch besondere Sachen zu entdecken?
Ja, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich auch vor allen Dingen jüngere Sammlerinnen und Sammler kennenlerne, die glauben, dass ihr Bauchgefühl sie schon in die richtige Richtung lenken wird. Das führt meines Erachtens zu einem Desaster. Ich investiere ja auch nicht in der Finanzwelt, ohne mich beraten zu lassen. Also erstmal, glaube ich, ist man gut beraten, sich beraten zu lassen von Expertinnen. Und Expertinnen wissen auch ernst zu nehmen und zu schätzen. Und was ich auch denke, ist, dass der alte Typus des Sammler-Connoisseurs, wie ihn meinetwegen ältere Herren, die jetzt jüngst verstorben sind, wie Harald Falkenberg oder auch Caspar König vertreten haben, also männliche Macho-Sammler, das ist sozusagen die Downside, die aber andererseits gelesen haben, Respekt vor Intellektuellen hatten, sich wirklich mit den Sachen befasst haben, um sie besser zu verstehen, große Bibliotheken hatten, Katalogsammlungen und so weiter. Und dieser Typus des Connoisseur-Sammlers, der scheint ja im Moment ein wenig auszusterben. Und mein Wunsch wäre, dass wir den wiederbeleben lassen oder dass wir vielleicht eine neue Form dafür finden, dass auch der junge Millennial-Sammler oder die junge Millennial-Sammlerin Lust hat, auch intellektuell stärker einzusteigen. Es hat gar keinen Sinn, sich nur auf sein Auge zu verlassen. Man braucht Kontextwissen. Es hat auch keinen Sinn, nur online sich diese digitalen Monadenbilder anzugucken. die einem letztlich gar nichts sagen und vermitteln. Es ist unmöglich, auf der Basis eines Online-Showrooms eine seriöse Entscheidung zu treffen. Es sei denn, man kennt die Arbeiten schon und weiß, das einzuordnen. Aber deswegen würde ich wirklich plädieren für Wissen, Wissen, Wissen akkumulieren, lesen, sich unterhalten, vor allen Dingen mit den Leuten, die sich schon seit Jahrzehnten damit befassen.
Jetzt müssen wir aber vom Wissen und vom Intellektuellen doch nochmal zum Bauchgefühl kommen. Gibt es denn für dich als Kunsthistorikerin, Kunstkritikerin, die sich jetzt Jahre schon damit befasst, das Auge geschult hat, wahrscheinlich die Werke anders wahrnimmt als viele andere, gibt es für dich noch immer vielleicht, ich sage jetzt mal Bilder, Gemälde, Skulpturen, was auch immer, wo du sagst, auf den ersten Moment, das ergreift dich sofort, ohne dass du genau vielleicht mit einem kritischen Auge festhalten kannst, warum?
Das passiert, wobei ich dann in der Regel schon weiß, woher die Ergriffenheit rührt. Also es gibt zum Beispiel ein berühmtes Vaterporträt von Paul Cézanne, das den Vater von Cézanne, der seines Zeichens, glaube ich, Notar war, in einem Sesselungetüm sitzen zeigt, eine Zeitung lesend. Im Hintergrund sieht man ein Stillleben von Cézanne an der Wand. Also Cézanne hat seinen Vater, der seine künstlerische Karriere nie unterstützt hat, unter sein Stillleben gestellt und hat ihm eine progressive Zeitung in die Hand gemalt, hieß L'Evénement und war eine progressive Zeitung, für die Émile Zola, der Freund von Cézanne, auch regelmäßig schrieb. Er hat also seinen Vater malerisch überlistet, indem er diesen konservativen Bürger nicht nur unter seine Kunst gesetzt hat, sondern ihm eine progressive Zeitung in die Hand gemalt hat, die dieser nie gelesen hätte. Und dieses Bild hat mich, als ich es zum ersten Mal in der Cézanne-Retrospektive in Paris live sah, wirklich zu Tränen gerührt, was aber auch daran liegt, dass ich auch, also dass mein Vater auch ein sehr konservativer Mann war, der die Springerpresse, also die Welt, las. Ich mein Leben lang ihn versucht habe, von anderen Tageszeitungen zu überzeugen, vergeblich. Und mir eben als Nichtmalerin diese Möglichkeit, ihm einfach eine andere Zeitung in die Hände zu malen, nicht gegeben war.
Und heute, wenn du es anschaust, nach einige Jahre später und viel Kunstkritik später, fühlst du das immer noch? Rührt es dich immer noch zu Tränen?
Ich habe das Bild live seitdem nicht mehr gesehen. Ich habe natürlich eine Postkarte davon und ich habe auch schon über dieses Bild geschrieben und mich damit auseinandergesetzt. Ich glaube, in dem Moment, wo ich das dann sozusagen einmal durchgearbeitet und auch emotional eingeordnet habe und mir auch klar gemacht habe, warum die Reaktion eine derart starke war, beruhigt sich das. Aber es gibt immer wieder Momente. Ich glaube, was bei mir eher passiert, ist, dass sich vor allen Dingen ältere gemalte Bilder angucke, dass ich mir die Zeit und Konzentration des Malens, die in diesen Arbeiten steckt, dass ich mich dazu ins Verhältnis setze und selber für meine eigene Arbeit motiviert werde. Weil die Arbeiten, und das ist ja gerade bei gemalten Bildern so, die speichern ja irgendwie auch die für sie investierte Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen, mit denen man sich dann selber konfrontiert sieht und die einen selber dazu animieren, auch wieder zurück an den Schreibtisch zu gehen und das Buch fertig zu schreiben.
Isabel Graf, Professorin für Kunsttheorie und Kunstgeschichte sowie Mitbegründerin des Instituts für Kunstkritik an der Städelschule Frankfurt am Main, war unsere Gesprächspartnerin in dieser Kunstblick-Folge.
Mehr Informationen zu ihr findet ihr wie immer auf unserer Webseite www.kunstblick-podcast.com. Und hier noch ein Tipp für einen anderen Podcast: Frankenthaler Move and Make, ein 6-teiliger Podcast über eine Künstlerin, die alles anders gemacht hat. Im New York der 1950er Jahre, einer Zeit zwischen Kaltem Krieg und Cool Jazz, will die erst 22-jährige Helene Frankenthaler Malerin werden. Frankenthaler wird eine der wichtigsten Künstlerinnen unserer Zeit. Aber was hat sie anders gemacht als alle anderen? Warum wirken ihre Bilder bis heute so zeitlos und überwältigend? Und was hat abstrakte Kunst überhaupt mit mir zu tun? Frankenthaler Move and Make ist ein Podcast des Museum Reinhard Ernst und Studio Jod. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes.
Und weil auch Podcasts nicht ganz ohne Feedback funktionieren, lasst uns gerne ein Like auf Instagram da oder, ganz im Sinne des Themas, eine kleine Kritik. Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen Andreas Maurer
und Sascha Worich.